Ich bin in meiner Predigtreihe beim 10. Gebot angekommen. Und ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können aus dieser Predigtreihe. Oder zumindest, dass ihr wisst, wie die 10 Gebote lauten. Ich hatte mal bei YouTube einen Clip gesehen, wie Reporter zu Moslems kommen, die auf der Straße stehen und den Koran verteilen und ihnen kritische Fragen stellen. Und dann entwickelt sich daraus eine Diskussion oder ein Streitgespräch und die Moslems, die werfen dann den Reportern vor, ihr seid doch gar keine Christen. Wenn ihr das wärt, dann könnt ihr zumindest die 10 Gebote aufzählen. Los, zählt sie doch auf. Hier, ihr kriegt 50 Euro, wenn ihr sie aufzählt. Und das war natürlich unergiebig. Die Reporter konnten die 10 Gebote nicht aufzählen. Haben sich damit auch ein bisschen unglaubwürdig gemacht, weil sie als Verfechter der christlichen Werte sein wollten, aber nicht wissen, was die christlichen Werte eigentlich sind. Also ich hoffe, dass ihr zumindest die 10 Gebote kennt nach der Predigtreihe. Also das 10. Gebot, 2. Mose 20, Vers 17. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. In dieser Aufzählung werden Haus, Frau, Knecht, Magd, Rind und Esel aufgelistet. Und zum Schluss kommt noch ein Punkt, irgendetwas, das dein Nächster hat. Aktuell davon ist vielleicht heutzutage noch Haus und Frau, Knecht und Magd haben wir nicht mehr. Das Rind und den Esel des Nachbarn begehren wir wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn wir das ganz allgemein oder wenn wir das verkürzen, dann könnte man sagen, du sollst nicht begehren, was dein Nächster hat. Wir können dieses Gebot aber nicht so weit kürzen, dass wir sagen, du sollst nicht begehren. Es wird hier eben nicht gesagt, dass der Mensch nichts mehr begehren darf. Er soll bestimmte Dinge nicht begehren. Es gibt Dinge, die darfst du begehren. Du darfst deine eigene Frau oder deinen eigenen Mann begehren. Du darfst dir ein Haus wünschen, wenn es nicht das Haus deines Nachbarn ist. Du darfst dir auch ein Auto wünschen. Oder du darfst auch dir ein Kind wünschen. Und diese Wünsche sind völlig legitim und die gehören zum Menschsein dazu. Manche Wünsche werden nicht erfüllt werden. Und manchmal höre ich Geschichten und erlebe das, wie Frauen sich fühlen, wenn sie jahrelang, 10, 15 Jahre lang kein Kind bekommen. Ein legitimer Wunsch nach einem Kind, der ihr Leben aber beherrscht. Und wenn sich dieser Wunsch dann irgendwann erfüllt und das Kind ist da, dann können die Eltern das manchmal gar nicht fassen. Man kann nicht, dieses Wort Begehren ist bei uns vielleicht nicht mehr so üblich. Wir würden vielleicht sagen, wünschen oder verlangen, streben nach. Man kann das nicht eben auch nach der Stärke dieses Wunsches ausmachen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Es gibt natürlich eine Schwelle, wenn die überschritten ist, dann ist es nicht mehr gesund und wahrscheinlich auch nicht Gott gewollt, aber auch ein kleiner Wunsch, der uns nicht völlig beherrscht, kann sündig sein. Genauso kann ein legitimer Wunsch Gott nicht gefallen, wenn er uns völlig beherrscht. Das Streben nach etwas und ein Ziel im Leben zu haben, das ist das, was einem Menschen Kraft gibt und Durchhaltevermögen. Und wenn man den Menschen generell das Wünschen, das Streben nach etwas verbieten würde, dann würde es keine neuen Familien geben, dann würde es keine Kunst geben, dann würde es keine Erfindungen geben. Das würde früher oder später das Ende der Menschheit bedeuten. Problematisch wird es eben erst dann, wenn es um das Streben nach dem Besitz des Nächsten geht. Das schafft Unzufriedenheit, Unfrieden, Neid, Gewalt, Mord und Totschlag. Und das haben auch kluge Menschen und Gelehrte schon lange erkannt, dass dieser Neid Gift für die Gesellschaft ist. Und sie haben das auf ihre Art versucht zu lösen. Mit einem neuen politischen System, einer neuen Gesellschaftsform. Im Sozialismus und Kommunismus sollte keiner mehr etwas sein eigen nennen dürfen. Und man hoffte, das Problem wäre damit gelöst. Ja, aber die Nebenwirkungen waren Hungersnot. Die Menschen versanken in Sinnlosigkeit, betäubten sich mit Alkohol und irgendwann ging der Staat zugrunde. Nein, das ist also nicht die Lösung, das Begehren und das Wünschen im Allgemeinen zu verbieten. Gott hat den Menschen mit diesem Streben geschaffen. Und der Mensch, der sollte sich die Schöpfung untertan machen und auch neue Dinge schaffen. So wie Gott sich an seiner Schöpfung gefreut hat, darf sich auch der Mensch an seiner Schöpfung freuen. Wenn er ein Bild malt oder wenn der Mensch ein Haus baut oder eine Familie gründet. Wir sind in Gottes Bilde geschaffen, deswegen sind wir auch Schöpfer. Deswegen schreibt ein Johann Sebastian Bach Sinfonien oder malt ein Rembrandt Bilder, weil die Schöpfung die Menschen erfreut. Unser Streben, Wünschen und Begehren soll aber heilig und rein sein. Es soll im Rahmen des Willen Gottes sich bewegen. Die Dinge, die wir erstreben, müssen mit dem übereinstimmen, was Gott uns wünscht. Das letzte Gebot ist auch ein besonderes Gebot. Man könnte ja denken, es ist ja eigentlich nur eine Verschärfung vom Gebot, du sollst nicht stehlen oder du sollst nicht Ehe brechen. Weil in dem 10. Gebot schon der Gedanke an das Stehlen oder der Gedanke an den Ehebruch zur Sünde wird. Aber es zielt tiefer, es zielt auf das Innere und das Unsichtbare des Menschen. Das Streben und das planvolle Handeln des Menschen, das ist das, was ihn ausmacht. Das ist das, was einen Menschen von einem Tier unterscheidet. Wir sind nicht Sklaven unserer Instinkte und Begierden. Wir sind mit der Freiheit geschaffen, dass wir Dinge uns wünschen können und andere Dinge ablehnen können. Wir sind dem nicht ausgeliefert, unseren Wünschen und Begierden. Wieso hat Gott den Menschen so geschaffen? Wieso unterscheidet er sich so in diesem Punkt von der anderen Schöpfung? Gott wollte, dass er an erster Stelle begehrt wird. Gott wollte, dass der Mensch die Fähigkeit hat, ihn aus der Freiheit heraus zu begehren, dass er die Sehnsucht hat nach der Gemeinschaft mit ihm. Und diese Freiheit ist letztendlich auch die Schwäche des Menschen, die sich der Satan zu Nutze gemacht hat und beim Sündenfall Adam und Eva verführt hat. Sie begehrten etwas, sie wollten etwas Neues entdecken und erleben. Und dieses Begehren hat sie zum Fall gebracht. Das 10. Gebot soll also dieses Begehren, was im Menschen schlummert, zähmen. Gott sagt, der Mensch darf nur die Dinge begehren, die ihm auch zustehen. Und in allererster Linie geht es erstmal um den Besitz. Und es geht hier um den Besitz erstmal des Nächsten, das von den Menschen, die wir in der Umgebung haben, dass wir deren Besitz nicht begehren sollen. Aber auch wie bei den anderen Geboten steht hinter diesem Gebot eine ganze Familie dahinter. Und wenn wir uns der Wurzel dieses Gebotes annähern, dann sehen wir, wie viel mehr dahinter steht. Das 10. Gebot ist ein Gesetz gegen die unsichtbare Sünde. Das Begehren ist etwas, was sich im Herzen abspielt. Niemand sieht mir von außen an, was ich begehre. Es kann indirekte Zeichen geben, wenn ich über etwas besonders oft und ausgiebig rede oder wenn ich viel darüber lese oder wenn ich etwas besonders intensiv betrachte. Dann kann das ein Zeichen sein, dass ich es begehre. Aber im Prinzip kannst du mir nicht ins Herz schauen und ich kann dir auch nicht ins Herz schauen, was du begehrst. Und im Gegensatz zu den anderen Sünden, wie du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden, die von außen sichtbar sind, ist dieses, das Verstoßen gegen das 10. Gebot nicht sichtbar. Und es ist also eine Gedankensünde. Ja, auch das Alte Testament kennt schon Gedankensünden. Vielleicht denken manche, das kam erst durch die Bergpredigt. In Matthäus 5, 27, als Jesus über den Ehebruch redet, sagt er: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also im Prinzip ist es nur eine Verknüpfung dieser beiden Gebote von Jesu. Er stellt hier kein neues Gebot auf. Er sagt eben, dass das Begehren der erste Schritt zum Übertreten des Gebots gegen den Ehebruch ist. Gott reicht es eben nicht, wenn wir uns nur äußerlich an die Gebote halten. Ihm ist wichtig, dass auch das Innere des Menschen nicht mit diesen Sünden in Berührung kommt. Dass diese Sünden nicht in Gedanken ausgeführt werden. Der Mensch soll sich komplett fernhalten von diesen Dingen. Dieses Prinzip, das Jesus hier anwendet, bei dem Gebot des Ehebruchs, das kann man auch auf alle anderen Gebote ausweiten. Das hatte ich auch schon in den letzten Predigten versucht, dass eben es nicht darum geht, nur dem Gebot Folge zu leisten, sondern dass es darum geht, dass man die Wurzel des Problems bekämpft. Wenn wir uns mit einer Sünde in Gedanken beschäftigen, dann senkt es auch die Hemmschwelle, diese Sünde auszuführen. Und man setzt das auch ganz bewusst ein, wenn zum Beispiel amerikanische Soldaten werden heutzutage mit Computerspielen trainiert, um in Situationen auf Menschen schießen zu können. Gut, das ist nicht unbedingt eine Sünde, aber prinzipiell hat der Mensch eben eine Hemmschwelle, auf einen anderen Menschen zu schießen. Und diese Hemmschwelle wird genommen dadurch, dass er sich einfach damit in Gedanken auseinandersetzt. Das ist übrigens auch ein Argument, wieso sich ein Christ nicht ausgiebig mit Büchern oder Filmen beschäftigen sollte, die Sünden verherrlichen, die Gewalt, Diebstahl oder Ehebruch verherrlichen. Gott will nicht, dass unser Inneres damit kontaminiert wird. Wir sind eben nicht so stark, wie wir manchmal denken und sagen, naja, ich würde es nie selber tun, aber ich habe kein Problem, es zu sehen. Es hat immer einen Effekt auf unser Inneres. Das 10. Gebot findet bei Paulus eine ganz besondere Erwähnung. Römer 7, Vers 7. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Und jetzt folgt ein Beispiel. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Gebote, die das Verhältnis unter den Menschen regeln, die sind mehr oder weniger über alle Kulturen gleich. Dass du nicht töten sollst, nicht Ehe brechen sollst, nicht stehlen und nicht lügen sollst, das ist in allen Gesellschaften so akzeptiert. Aber zu diesem Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht begehren, gibt es kein Äquivalent in vielen anderen Kulturen, die nicht christlich geprägt sind. Es gehört nicht zum Naturgesetz dazu. Und das beschreibt Paulus hier auch. Er sagt, dass er erst durch die 10 Gebote erkannt hat, dass Begierde schlecht ist. Paulus, dieser fromme Jude, der von Kindheit an das Gesetz kannte und das Wort durch und durch kannte, der hat erst verstanden, dass die Begierde Sünde ist, als er das auch ausdrücklich gelesen hat. Also er sagt über sich selbst zum Beispiel in Apostelgeschichte 26, Vers 4, mein Lebenswandel von Jugend auf, den ich von Anfang an unter meinem Volk in Jerusalem führte, ist allen Juden bekannt, da sie mich von früher her kennen, dass ich nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe als ein Pharisäer. Oder in Philippa Kapitel 3, Vers 5, beschnitten am 8. Tag aus dem Geschlecht Israel vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Ja, und diesen Paulus hat dieses 10. Gebot überrascht. Es hat ihn überführt. So geht es wahrscheinlich auch den allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft. Wenn wir ihnen sagen würden, du sollst nicht begehren, dann würden wir erstmal auf Unverständnis stoßen. Sie haben kein Unrechtsbewusstsein dafür. Es gibt bei uns keinen Konsens darüber, dass das Begehren vom Gut des Nächsten schlecht ist. Die da unten beneiden die da oben und wir müssen hart arbeiten und die da oben genießen ihr Leben. Oder wir müssen höhere Steuern einführen für die da oben, denen geht es zu gut. Ja, diese Gedanken entspringen alle einfach dem Neid des Menschen. Ich muss sagen, es geht mir auch nicht anders. Von unserer Küche aus haben wir einen Ausblick auf Nachbarsgarten. Und das Grundstück ist großzügig gestaltet. Es ist gut bepflanzt und gut gepflegt. Und manchmal liegen die Nachbarn in ihrem Garten unter dem Apfelbaum und genießen die Sonne. Ja, dann wünsche ich mir auch, dass ich in diesem Garten liegen würde. Mit Blick auf die ganze Stadt und manchmal bis zu den Alpen. Wenn jetzt aber meine Gedanken ständig darum kreisen würde, würde ich unzufrieden werden mit mir. Ich würde vielleicht einen irre hohen Kredit aufnehmen, um mir was Ähnliches leisten zu können. Das würde dazu führen, dass ich nur noch arbeiten würde. Dass ich keine Gemeinschaft mehr haben konnte mit Familie und Gemeinde vielleicht. Und letztendlich, wenn ich dann in diesem Garten säße, dann würde mein Blick auf den Porsche des Nachbarn fallen. So ging es auch reichen Männern in der Bibel, zum Beispiel der König David, der alles hat und auf seinem Balkon steht oder auf seiner Dachterrasse und dann die Frau des Nachbarn sieht. Oder König Ahab, der den Weinberg seines Nachbarn sieht. Zwei sehr reiche Männer, wahrscheinlich die reichsten Männer in ihrem Land. Und trotzdem ist es ihnen nicht genug. Die Begierde ist einfach unendlich. Das vermeintliche Stillen dieser Begierde führt nicht dazu, dass wir ruhig werden. Es führt eher dazu, dass neue Begierden entstehen. Wir können unsere Begierden nie stillen. Das ist so wie bei einem Drogen- oder Alkoholsüchtigen. Er hat nur kurze Erleichterung, wenn er die nächste Dosis bekommt. Und danach ist das Verlangen größer als jemals zuvor. Deshalb wird auch im Hebräerbrief gesagt, Hebräer 13, Vers 5, euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Ja, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Das ist letztendlich die neutestamentliche Auslegung des 10. Gebots. Das widerspricht dem, was uns in der Welt immer verkauft wird. Du hast zwar ein Handy, aber schau mal hier, dieses Handy, das kann viel bessere Fotos machen. Und das Display reicht bis zum Rand und darüber hinaus. Du hast ein Auto, aber schau mal, dieses Auto kann selber einparken. Ja, und unsere Welt funktioniert nur so, dass wir immer neue Dinge erwerben müssen. Sonst könnte Apple ja schon längst zumachen, weil sie so viele iPhones verkauft haben, dass es eigentlich für alle Menschen reichen sollte. Aber nein, es werden immer neue Statussymbole produziert und die Begierde immer neu geweckt. Und die größten Unternehmen der Welt, die verdienen ihr Geld nur mit der Begierde des Menschen. Das eine habe ich schon erwähnt. Dann Google verkauft Werbung, weckt Begierden bei Menschen, Facebook genauso. Also, das ist das, was uns beherrscht, die Begierde. Das beherrscht die ganze Welt. Und das Wecken von Begierden, das ist das, was Menschen unglücklich macht. Wenn ich nicht wüsste, dass es ein neues iPhone gibt oder dass es einen neuen Mercedes gibt, dann würde ich den ja auch nicht haben wollen. Aber mir wird verkauft, dass ich mein Leben einfacher wird oder ich glücklicher werde, wenn ich dieses Objekt der Begierde habe. Ja, und so werden wir beherrscht. Im Gleichnis vom Seemann spricht der Herr von jenen Menschen, bei denen der Samen des Wortes Gottes erstickt wird durch die Reichtümer und Vergnügungen dieses Lebens. Ja, gerade wir heute stehen in dieser Gefahr. Überlegt mal, wie viel Prozent eures Einkommens gebt ihr aus für die Dinge, die ihr zum Leben notwendig habt? Und wie viel ist Luxus? Ein Missionar, der in Südamerika im Amazonas bei Indianerstämmen lebt, erzählt, dass er ungefähr die Hälfte seines Tages dazu nutzt, um sich Essen für diesen Tag zu beschaffen. Also ungefähr 6 Stunden arbeitet er pro Tag nur, damit er mit Essen versorgt ist. Ja, wie viel arbeiten wir für unser Essen vielleicht? 1 Stunde pro Tag, 2 Stunden pro Tag? Und der Rest, wofür arbeiten wir dann? Für unsere Wohnung, für unser Auto, für modische Kleidung, für technische Geräte, für Urlaub. Dinge, die sich für uns nicht wie Luxus anfühlen, aber wenn wir uns im Verhältnis zur Weltbevölkerung sehen, die sehr wohl Luxus sind. Ja, ich weiß, das ist schwer, sich zu zügeln. Manchmal taucht so eine Begierde wie aus dem Nichts auf. Und plötzlich denkt man, man braucht das jetzt sofort unbedingt. Und offensichtlich geht es allen Menschen so, dass sie von ihren Begierden beherrscht werden. Aber Gottes Wille ist, dass wir uns begnügen mit den Dingen, die wir haben. Und wenn man das 10. Gebot positiv formulieren würde, könnte man sagen, sei zufrieden, sei vernünftig, sei bescheiden und hab dich unter Kontrolle. Und im Hebräerbrief haben wir auch gelesen, weshalb wir uns vor diesen Begierden hüten sollten. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Also da werden die Genügsamkeit verknüpft mit Gottes Versprechen, dass er uns gibt, dass er uns nicht aufgeben will und dass er uns niemals verlassen wird. Ja, was sagt dieses Gebot über Gott aus? Was sagt dieses Gebot über das Wesen Gottes aus? Gott möchte das Ziel unserer Begierde sein. Wir müssen uns nicht auf die Dinge dieser Welt stützen, um Befriedigung zu bekommen. Die werden wir hier sowieso nicht finden. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Unser Verlangen soll heilig und rein und im Rahmen seiner Gebote sein. Gott hat sein Wertvollstes für uns gegeben und er gibt uns das Versprechen, dass er uns nicht aufgeben und verlassen wird. Er hat sich nach der Gemeinschaft mit uns gesehnt und er möchte, dass unser Begehren auf ihn ausgerichtet ist, dass wir uns nach der Gemeinschaft mit ihm sehnen. Er will, dass wir uns bei ihm geborgen fühlen und nicht unser Glück in dem Reichtum dieser Welt suchen. Wenn wir trotzdem sündig begehren, was bedeutet das für uns? 1. Timotheus 6, Vers 9 und 10. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Das sündige Begehren führt den Christen in Untergang und Tod. Christen irren dadurch vom Weg ab, so wie Timotheus es sagt. Wie Paulus es zu Timotheus sagt. Ja, was dürfen wir denn jetzt begehren? Was ist gerechtfertigt und was gefällt Gott nicht? Wie können wir böse Begehrlichkeiten vermeiden? Gott möchte auch nicht, dass wir jetzt Asketen werden und jetzt uns in eine Hütte in der Wüste setzen und nur vom Notwendigsten leben. Gott verurteilt das auch, wenn Menschen denken, dass sie dadurch, dass sie sich selber so unter Kontrolle haben, sie denken, dass sie dann das ewige Leben erreichen. Das ist nicht so. Nur es kommt auf die richtige Relation an, es kommt auf die richtigen Prioritäten an. Es würde auch nichts bringen, wenn du dein Geld nur noch für Essen ausgeben würdest und sonst nichts. Das würde die Wurzel des Problems nicht unbedingt bekämpfen, wenn du weiterhin begehrst. Die Israeliten hatten ein ähnliches Problem. Wir lesen davon in 4. Mose 11, 4 bis 6. Als sie aus dem Land Ägypten ausgezogen sind und vorher lebten sie in Wohlstand und jetzt sind sie in der Wüste. Was passiert da mit ihnen? Das hergelaufene Gesindel aber, das in ihrer Mitte war, wurde sehr lüstern und auch die Kinder Israels fingen wieder an zu weinen und sie sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen und an die Gurken und Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, unsere Augen sehen nichts als das Mana. Ja, die Israeliten haben ihre ganzen Annehmlichkeiten verloren, die sie vorher in Ägypten hatten. Und sie wollen wieder die Gurken und die Melonen haben, die sie in der Wüste nicht haben. In der Wüste haben sie nur das Mana, das sie Tag ein und Tag aus essen. Diese Wünsche machen Gott zornig. Nicht, weil wir uns heute auch keine Melonen oder Gurken wünschen sollen, sondern Gott hat ihnen ein Land bereitet und sie müssen jetzt Verzicht üben für eine begrenzte Zeit und er segnet sie auch, indem er sie versorgt mit Mana. Aber sie denken sehr kurzfristig, sie denken nur an ihre aktuellen Bedürfnisse und sehen nicht den Plan Gottes. Sie schätzen den Segen Gottes nicht mehr. Sie sind nicht mehr Gott dankbar für das, was sie haben. Sie wollen mehr. Sie halten Gottes Segen, dass er ihnen das Mana schenkt, für selbstverständlich. Ja, geht es uns vielleicht auch so? Halten wir das, was wir haben, für selbstverständlich und wollen immer mehr? Ist es für uns selbstverständlich, dass wir in einer Wohnung wohnen und es warm haben im Winter und dass wir genug zu essen haben? Und wenn es uns fehlen würde, würden wir Gott anklagen, dass er uns das, worauf wir Recht haben, versagt? Wären wir beleidigt auf Gott, wenn uns plötzlich Dinge fehlen würden, für die wir jahrelang gearbeitet haben, wenn unser Haus plötzlich kaputt gehen würde durch ein Erdbeben oder durch eine Bombe oder sonst was? Würden wir da Gott Vorwürfe machen, dass er uns etwas weggenommen hat, wenn du einen dir wertvollen Menschen verloren hast, würdest du Gott Vorwürfe machen und sagen, ich habe aber Recht drauf, wieso? Nimmt er mir das? Also Gott möchte, dass wir ihm Danke sagen für alles, was er uns schenkt. Und manchmal nimmt er uns Dinge, um uns einfach darauf aufmerksam zu machen, worauf wir unsere Sehnsucht eigentlich ausrichten sollten. Noch zwei Verse. Galater 5, Vers 24. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Und Epheser, Kapitel 4, Vers 22. Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich den betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt. Also wir werden aufgefordert, die alten Begierden zu kreuzigen und abzulegen. Also aktiver Widerstand gegen Begierden, die plötzlich bei uns auftauchen. Wir müssen uns bewusst machen, dass das Streben nach materiellen Dingen unser Denken so einnehmen kann, dass für Gott kein Platz mehr ist. Die Begierden sollen gekreuzigt werden. Das kann zum Beispiel bedeuten, oder wie tauchen solche Begierden auf? Die Bibel gibt uns da einen Hinweis in Römer 13, Vers 14. Sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Also wenn wir nur um uns selber kreisen, wenn wir versuchen, uns selber möglichst viel Wohlgefühl in möglichst viel Wohlgefühl zu versetzen, wenn wir alles vermeiden, was uns unangenehm ist und alles suchen, was uns angenehm ist, das ist eben auch ein Weg, wie die Begierden zu uns finden. Ja, wir können uns so viel Aufmerksamkeit schenken, dass uns immer neue Dinge einfallen, die uns fehlen. Und natürlich, wir müssen uns auf uns selber Acht haben und uns selber pflegen, aber es gibt eben auch ein zu viel. Also die zwei Punkte waren einmal, es gibt Wünsche und Begehren, das gerechtfertigt ist, Da müssen wir aber die richtigen Prioritäten setzen. Und es gibt Begierden, die wir nicht zulassen sollen. Die sollen wir bekämpfen und abtöten. Ja, damit bin ich am Ende der Auslegung der 10 Gebote. Sie sagen viel über Gott und seine Eigenschaften aus, die 10 Gebote. Und das 10. Gebot sagt über Gott aus, dass er die Gemeinschaft mit uns sucht, dass er sich nach uns sehnt. Und jedes Gebot deckt eine ganze Familie von Sünden ab. Und man könnte aus diesen Geboten viel, viel schöpfen. Man könnte auch noch viel tiefer gehen und noch mehr sich überlegen, was will Gott uns damit sagen. Wir Menschen neigen leider dazu, uns einfache Rezepte oder Lebensregeln aufzustellen. Wir bauen uns ein einfaches Konstrukt und sagen dann ganz einfach, ja, das Christentum ist nicht so kompliziert. Du musst nur Gott von ganzem Herzen lieben oder du musst nur in der Heiligung leben oder du musst nur Freude am Herrn sagen, haben oder konzentriere dich auf die Worte, die Jesus gesagt hat. Die einzelnen Dinge mögen richtig sein, aber sie erfassen eben nicht alles, was Gott von uns möchte. Alles, was in der Bibel steht, hat auch eine Bedeutung für uns. Wir können nicht einfach einen Teil der Bibel beiseite lassen, zum Beispiel das Alte Testament. Ja, an die 10 Gebote halten wir uns gerne. Sie sind nämlich so einfach aufgeschrieben. Aber wieso ist die Bibel dann noch so viel umfangreicher? Meine Bibel hat über 1300 Seiten. Wäre es nicht einfacher, wenn Gott uns noch mehr Gebote gegeben hätte, anstatt 10, vielleicht 100 oder 1000? Vielleicht denkt einer, da müsste Alex noch 90 Predigten halten. Das lassen wir mal. Aber wir Menschen neigen oder hätten gerne einfache Dinge, die wir befolgen können. Und wir würden uns gerne nur an das klammern, was ausdrücklich steht. Die Bibel erfasst natürlich nicht alles, was unser heutiges Leben betrifft. Es steht nicht ausdrücklich geschrieben, dass wir nicht über Rot fahren sollen. Ja, wieso ist die Bibel so aufgebaut und wieso ist die Bibel voll mit Geschichten und die Gebote machen nur einen ganz, ganz kleinen Teil aus? Gott lässt uns eben durch das, was er von sich offenbart, auf sein Wesen schließen. Und wir sollen aus dem Wissen über ihn ableiten, was er von uns möchte. Wenn ein Kind seinen Eltern beim Vorbereiten des Essens hilft, dann ist es sinnvoll, wenn das Kind weiß, was will eigentlich die Mama kochen oder der Papa. Und wenn es wäre wahrscheinlich einfacher, das erste Mal zu sagen, so, du gehst zum Kühlschrank, in der untersten Schublade liegt die Paprika, die nimmst du raus und schneidest die in Streifen und dann gehst du zum Kühlschrank und holst die Zucchini raus, die liegt dort und schneidest sie in Würfel, die sind 1 Zentimeter groß und dann und dann und dann und jeden einzelnen Schritt erklären. Das wäre für das Kind sicher das Bequemere, es müsste nicht drüber nachdenken, wie muss für dieses Gericht die Zucchini geschnitten werden, was passt dafür am besten. Aber sobald die Mutter nicht da ist und wenn das Kind das nicht wortwörtlich aufgeschrieben hätte, dann wüsste es nicht mehr, was es zu tun hat. Der Sinn und Zweck davon, was die Mutter schöpfen will, das muss eben dem Kind klar sein. Und ich denke, das ist auch der Grund, weshalb Gott uns so viel von sich selber offenbart und uns nicht die einzelnen Regeln gibt, was wir tun sollen, dass er uns nicht 1000 Gebote gegeben hat, was wir in welcher Situation tun sollen, sondern wir sollen eben von seinem Wesen darauf schließen, was er von uns möchte. Ja, und zum Schluss noch ein Vers aus Johannes Kapitel 14, Vers 15. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Man könnte auch sagen, kennt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Und die Motivation, dass wir die Gebote halten, ist nicht die Angst vor Strafe, sondern ist hier ausdrücklich gesagt, es ist die Liebe zu Gott. Amen.